Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 9 sprechen wir über Mainboards, und zwar welche für Desktop-PCs und ein bisschen auch für Server. Bis gleich.
CT Bitrauschen. Der Prozessor-Podcast vom Computermagazin CT.
Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch über Mainboards oder auch Motherboards. Hallo Christian.
Hallo Christoph.
Du hast gerade für die CT-Ausgabe 10 2023 aktuelle Mainboards für Intel-Prozessoren getestet. Und zwar für Prozessoren der Serie Core i 13000 Raptor Lake. Die haben eine bestimmte Fassung, da gehen ja auch die Vorgänger rein. Aber darum ging es mir gar nicht so oder uns, sondern aus diesem Anlass wollen wir mal viel allgemeiner über Boards sprechen, weshalb die so entscheidend sind für die Gesamtperformance des Computers. Denn eigentlich könnte man ja denken, der Prozessor ist das Wichtigste. Über den Stand der Technik bei den Boards und auf was man so bei der Auswahl achten muss. Also so ganz alles über Mainboards. Und anfangen würde ich gerne mal vorne, weil viele sagen ja lieber Motherboard. Das ist ja dann so wörtlich übersetzt das Mutterbrett, auf dem alles andere draufsteckt. Manche Mainboard oder Hauptplatine, wir verwenden meistens Mainboard. Manche sagen auch Systemboard. Was meinen wir denn damit genau, Christian? Oder was meinst du damit genau?
Eigentlich ist es das Herz des PCs, ne? Da läuft halt alles lang. Das verbindet halt die ganzen einzelnen Komponenten von, wie du gesagt hast, Prozessor, Arbeitsspeicher, SSDs, Festplatten, Erweiterungskarten, Grafikkarte. Die ganzen Schnittstellen natürlich, USB, SATA, PCI Express. Läuft da alles quasi zusammen und kommuniziert darüber miteinander.
Und das macht's ja auch so wichtig, denn da muss das in jedem Bereich das Board sozusagen optimale Qualität liefern. Also mir ist gerade noch eingefallen, ja sogar ja Netzwerkschnittstelle, Ethernet ist ja heute on board und schon lange, lange der Soundchip. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, genauer. Und sagen wir mal, die analoge Audioqualität des Soundchips und die Qualität der USB-Verbindung, das sind ja völlig unterschiedliche Metiers oder Bereiche. Und da es aber auf dem Board aufgelötet ist, obwohl man ja immer manche noch so in Steckkarten denken, kann man da ja auch nichts tauschen. Das ist ein bisschen vertrackt, finde ich, zu verstehen. Daher würde ich nochmal genauer reingehen. Es gibt ja, viele kennen den Begriff auch, den sogenannten Chipsatz. Manchmal sagt man PC-Chipsatz, manchmal Mainboard-Chipsatz und eigentlich ist es alles falsch, weil heutzutage ist es ja nur noch ein Chip. Ich sitze gerade an einer Meldung von einem Kollegen. Das ging ja vor 20 Jahren los, dass der Speichercontroller in den Prozessor wanderte. Und früher war ja eigentlich die sogenannte Northbridge vom Chipsatz der spannendere Bauteil, der für die Performance wichtiger war. Jetzt ist er in den Prozessor gewandert. Bei den meisten Boards gibt es eigentlich nur einen Chipsatz-Chip. Die nennen, also Intel nennt ihn, glaube ich, Platform-Controller, hab immer noch, ne? PCH. Was sagte Intel, AMD nochmal?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die den bezeichnen genau.
Die hatten, also, glaube ich, auch FSH, hatten die mal FSH?
FCH hat die, glaube ich, mal. FCH.
Ja, genau.
Also CH wird wahrscheinlich auch wieder Controller-Hub heißen, aber ja, das F, ja, kriege ich jetzt auch nicht auf die Reihe.
Ist auch völlig egal. Also ja, es ist dieser eine Baustein, da läuft alles zusammen. Und jetzt, und darauf will ich hinaus, das ist jetzt die Frage. Wenn doch bei den Intel-Boards der Chipsatz immer von Intel kommt und von AMD auf AMD-Boards immer von AMD, also diese früheren konkurrierenden Sachen, lassen wir mal außen vor, die gibt es ja alle gar nicht mehr. Wieso gibt es denn überhaupt noch solche Unterschiede bei den Boards?
Ja, weil das ist ja nicht nur der Chipsatz, der natürlich die Funktionalität, den Schnittstellenumfang und so weiter bestimmt, sondern da gibt es ja immer noch ziemlich viele Zusatzchips auf den Boards drauf, ne? Also es sind natürlich, wie du schon ein bisschen anklingen lassen hast, sehr viele Funktionen auch in den Prozessor gewandert und viele der Funktionen, die früher über ganz viele Einzelchips verteilt waren, also ganz früher gab es ja mal einen IDE-Controller-Chip, Speichercontroller extra und so weiter, das ist natürlich heute alles sehr zusammengefasst in wenigen Chips, aber eben, wie du auch schon gesagt hast, ne, Netzwerk-Chip ist ein eigener Chip, der Audio-Chip und natürlich gibt's da ja auch, müssen die Signale ja auf dem Board ja, übertragen werden und vor allem, wenn es halt analoge Signale sind, kann es natürlich auch Störungen geben und was dann halt Probleme verursacht. Und da gibt's dann schon erhebliche Unterschiede.
Das heißt also, es kommt auch darauf an, wie qualitätvoll und geschickt das Board sozusagen designt ist. Also wenn zwei Firmen mit demselben Chipsatz unterschiedliche Boards machen, dann kann eines in Bezug auf eine Sache anders sein als das andere zum Beispiel.
Auf alle Fälle. Also Boards sind natürlich über die letzten Jahre immer ähnlicher geworden. Das muss man auch mal feststellen, weil halt, wie gesagt, viel mehr Funktionen halt im Chipsatz und im Prozessor drin sind, wo dann eben quasi keine Unterschiede mehr auftreten können in der Regel. Es gibt natürlich immer noch so die, ne, dass halt ein Bug vorhanden ist. Das stellen wir fest. Und natürlich dann der ganz klare Faktor Ausstattung, ne? Also ein Board für 80 Euro, da ist was halt was ganz anderes drauf als ein Board für 400 Euro.
Und wenn jetzt, ich sag mal, bei ähnlich teuren Boards für, ich sag mal, um die 100 Euro, gibt es da auch große Unterschiede? Also zum Beispiel gibt es eine unterschiedliche Anzahl von USB-Buchsen oder haben die einen USB-C und die anderen USB-A? Also spielt das noch eine Rolle oder hat sich das mehr vereinheitlicht in letzter Zeit?
Also es ist ähnlicher geworden, aber es gibt halt immer noch Unterschiede. Also vielleicht kann man ja mal ein bisschen einsteigen, ne, in diese Chipsätze. Die stellen halt ein gewisses Funktionsangebot bereit, halt eine gewisse Anzahl an USB-Ports, PCIe-Lanes und SATA-Ports, aber nicht jeder Hersteller nutzt die gleich. Ne? Also es ist nicht so, wenn der Chipsatz jetzt angenommen 6 SATA kann und 8 USB, dass dann jedes Board mit diesem Chipsatz 8 USB und 6 SATA hat, sondern die Boardhersteller können sagen, wir machen nur 4 SATA-Ports drauf, 2 binden wir an M2 an oder wir machen 2 USB-C-Buchsen, dafür gibt's aber nur 2x USB 2.0 und ne, also da gibt's halt schon Unterschiede. Das richtet sich ein bisschen danach, für welche Zielgruppe ist das Board gedacht, ne? Also da gibt's ja auch Unterschiede, ne? Also für einen Business Office Rechner, da ist es jetzt nicht ganz so wichtig, dass da jetzt die schnellste USB mit 20 Gigabit drauf ist. Oder ein anderer Hersteller meint halt hier, geht eher Richtung so ein bisschen servermäßig, da sollen auch ziemlich viele SATA Ports dran sein. Also da gibt's schon Unterschiede auf alle Fälle.
Aber diese Features, die kann ich ja sozusagen aus dem Datenblatt ablesen, ne? Also das ist ja beschrieben. Also da sehe ich ja, genau wie die Anzahl der PCI Express Steckplätze, kann ich einfach drauf gucken und sagen, naja, das Board hat so und so viele USB-Ports.
Ja, ne, es gibt natürlich da noch ein paar Feinheiten, ne? Also manchmal sind die Leitungen geshared, ne? Bei SATA ist das zum Beispiel so, da gibt's halt teilweise Ports, also einen SATA-Port, einen klassischen, wo man eine 2,5 Zoll SSD dran oder eine Festplatte dran stecken kann, der aber eben eventuell auch mit dem also einer M2-Slot dranhängt. Wenn man dann die interne SSD anbaut, dann fällt der halt weg. Also da,
aha, da werden
100% also auf dem Datenblatt verlassen darf man sich nicht, zumal das hatten wir jetzt auch in den letzten Boardtests erstaunlich häufig, also was heißt häufig, also schon einige Male, dass zum Beispiel Boardhersteller geschrieben haben, ne, diese USB-Buchsen, die blauen zum Beispiel, sind mit 5 Gigabit. Wir haben aber 10 Gigabit gemessen, also dass die sogar schneller arbeiten, als was die Hersteller hinschreiben. Das sind dann auch sogar Fehler im Datenblatt.
Hast du eine Idee, warum das so ist? Haben die da vielleicht komische Bauteile drauf, die nur für 5 Gigabit eigentlich freigegeben sind? Also irgendwelche Filter, Bausteine oder gibt es eine Chance, das rauszukriegen?
Also in manchen Fällen ist es einfach schlicht ein Fehler in der Dokumentation. In anderen Fällen ist zum Beispiel bei Ryzen Boards, weil die früheren Ryzen Prozessoren hatten auch USB Ports vom Prozessor bereitgestellt und die ersten Ryzen Generationen konnten da nur 5 Gigabit und die späteren Ryzen Generationen aber 10 Gigabit und wenn man, die haben halt die Dokumentation quasi für, sage ich mal, ne, das garantierte Level erstellt und wenn man dann moderneren Prozessor reinsteckt, dann verdoppelt sich auch die USB Geschwindigkeit an den Ports.
Gut. Okay. Ja, das stimmt natürlich. Das habe ich mir jetzt auch, fällt mir natürlich auch gerade auf. Na klar, wenn natürlich immer mehr Features in den Prozessor wandern, dann hängt es ja auch vom Prozessor ab, der konkret eingebaut ist. Da können wir vielleicht nochmal auf so einen grundlegenden Unterschied zwischen AMD und Intel zu sprechen kommen, weil viele ärgern sich ja bei Intel darüber, dass man sozusagen eigentlich kaum noch, also wenn man jetzt nicht gerade einen Celeron gekauft hat und dann den allerdicksten draufstecken will, ein Jahr später oder so, was aber auch irgendwie ein bisschen widersinnig ist, dass man da, also dass Intel typischerweise alle 2 Jahre nicht nur den Prozessor irgendwie weiterentwickelt, sondern das zugehörige Board, die sind also ganz, oder den zugehörigen Chipsatz, und deswegen, den kann man ja nicht tauschen, der ist ja fest aufgelötet, braucht man also neue Boards. Oft ist ja sogar die ganze Fassung für den Prozessor eine andere. Während AMD ja ganz, also ganz offensiv auch damit geworben hat und das auch gemacht hat, 4 Jahre lang für diese erste Ryzen-Generation mit DDR4-Speicher diese Plattform AM4 gepflegt hat und jetzt eben bei AM5 ist für DDR5-RAM. Aber wir wissen ja, wie du gerade gesagt hast, ein schönes Beispiel, dass diese ersten Ryzen-Prozessoren für dieselben Boards manche Sachen noch nicht konnten, die dann erst später gekommen sind, vollkommen klar. Jetzt ist das ja zum Beispiel bei PCI Express 5 zum Teil auch so, dass nicht alle Prozessoren das wirklich an allen Ports so durchreichen wie der stärkste Prozessor. Wie kriegt man das raus als Käufer? Also gibt es da irgendeine Chance, das dem Board anzusehen oder dem das anzusehen?
Also beim Prozessor ist es genau umgekehrt. Also die Prozessoren können das alle in der Regel. Da gibt es eigentlich auf einer Plattform jetzt in einer CPU-Generation wenig bis keine Unterschiede. Das Problem ist dann eher bei den Boards, ne? Also es gibt bestimmte, bei AMD ist das so, die günstigen Chipsätze können dann zum Beispiel am MM2-Slot oft kein PCI Express 5.0 oder am PEC-Slot nicht, sondern nur 4.0, obwohl der Prozessor das kann. Ne? Dann ist das aber auch nicht aktiv. Das ist, wenn das Board das nicht supportet. Das ist halt, man kann es halt nicht pauschal sagen. Also es gibt Dinge, die hängen vom Board ab, selbst wenn der Prozessor die Funktion hat, aber das Board ist nicht unterstützt, dann funktioniert es nicht. Es kann aber auch genauso wie das Beispiel, was ich vorher hatte, sein, dass das Board halt, wenn die Plattform halt länger supportet wird, dass dann ein neuer Prozessor eine Funktion bringt, die dann trotzdem funktioniert. Das ist halt sehr schwer zu sagen. Und bei AMD, um nochmal auch bei AM4 noch was zu sagen, die modernen Ryzen-Prozessoren haben ja auch Stromsparfunktionen, und zum Beispiel ist es so, wenn man halt jetzt einen Ryzen 5000, also die jetzt 2019 rauskam, in ein Board steckt von 2017, dann liefert der Prozessor da auch seine Performance, aber es sind nicht alle Stromsparfunktionen zum Beispiel aktiv, sodass die Leerlaufleistungsaufnahme höher ist, als wenn man den Prozessor in ein aktuelleres Board reinstecken würde.
Aber da würde man ja jetzt nach allem, was wir so über die Ökologie wissen, sagen, es ist trotzdem sinnvoll, das Board weiter zu nutzen für die paar Watt, die man dann als, kann man ja dann Ökostrom kaufen, statt eben neue Platine herstellen zu lassen sozusagen. Das ist ja immer beim Upgrading, also das ist ja auch ein Riesenthema. Vielleicht sollten wir darüber auch mal einen Podcast machen, eine Folge, was beim Upgrading eigentlich noch sinnvoll ist, denn man kann ja nicht, meistens kann man nicht alles wirklich auf den neuesten Stand bringen. Oder der Aufwand ist ja groß. Ich erinnere mich mit nur dran, Lutz hatte doch vor einiger Zeit mal SATA-Adapterkarten zum Nachrüsten getestet, und da kommt man ziemlich schnell drauf. Eigentlich für die Preise von manchen blöden SATA-Adaptern kann man eigentlich ein ganzes Billigboard kaufen, was ja überhaupt vollkommen irrsinnig ist, weil das ist ja wirklich viel teurer auch in der Herstellung eigentlich. Man versteht es gar nicht, wie diese Adapterpreise zusammenkommen. Also beim Nachrüsten wird man ja gerne mal ein bisschen abgezockt. Das alte RAM ist ja oft auch ein bisschen teurer, und ich habe immer das Gefühl, bei Intel-Prozessoren sind gerade die, die man haben will, für die älteren Plattformen, da gehen die Preise komischerweise gar nicht runter. Also das ist ja ein zweischneidiges Schwert, obwohl es sich im Einzelfall natürlich trotzdem lohnen kann, weil man das gewohnte System auch weiterverwenden kann.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist, was du auch schon gesagt hast, bei Intel halt echt ein Problem mit dem Aufrüsten. Typischerweise unterstützt Intel halt pro Fassung eben 2 CPU-Generationen. Ne? Wir sind ja jetzt bei der 13. KI-Generation, also die 12.000er laufen da auch drin. Ne? Aber ob dann noch die nächste Generation, es wird ja wahrscheinlich so einen Zwischenschritt geben, aber da müssen wir jetzt nicht so weit ausholen. Aber bei AMD, die haben halt klar zum Beispiel 2017 gesagt, wir unterstützen AM4 5 Jahre lang. Und das haben sie sogar übererfüllt, weil Man kann immer noch die viele Ryzen 5000er kaufen, auch zu einem sehr günstigen Preis. Also zum Thema Upgrade, das ist gerade echt empfehlenswert, wenn man jetzt nicht viel Geld ausgeben will und zum Beispiel auch einen Rechner Windows 11 tauglich machen will. Das geht bei ARM4 sehr, sehr gut. Bei Intel ist es halt sehr schwierig. Da gibt's halt meistens noch so die letzten 3, 4 Generationen. Dann wird's halt schon dünn im Angebot. Und wie gesagt, die Preise bleiben hoch und fallen halt nicht für solche alten CPUs.
Ja. Bei den AM4-Upgrading erinnere ich mich aber noch dran, dass wir zwischendrin mal ein bisschen enttäuscht waren, weil da kam ja noch mal so ein Schub. Ne? Dann hieß es erst, diese ersten Boards hätten einen im Grunde zu kleinen Flash-Chip für die, also das BIOS braucht so viel Code für diese neuen Prozessoren, dass sie das auf die alten Boards mit den zu kleinen Flash-Chips nicht draufbekommen haben. Und da haben sie später noch mal nachgesteuert. Das war ja aber auch für, wenn man jetzt gerade in der Phase aufrüsten wollte, natürlich ein bisschen enttäuschend, oder?
Richtig, das gab auch viel Stunk in der Community, ne? Das war, betraf die, also die Ryzen 3000er lief noch auf den ersten Boards, also die dritte Ryzen-Generation. Aber auch schon nur mit abgespeckten BIOS. Da haben dann die Boardhersteller die ihre opulenten grafischen Oberflächen deutlich reduziert. Weil das Problem war, die ersten BIOS-Chips hatten nur 16 Megabyte Speicher bei den Ryzen-Boards. Also die Serie 300-Chipsätze, wir können sie auch mal benennen. Und später so bei den 400er-Boards gab es dann so einen Wechsel auf 32 Megabyte-Chips. Und man muss halt, so als technische Erklärung, jede CPU-Generation, ne, also die erste Ryzen-Generation, die zweite und so weiter, hat jeweils so ein eigenes AGESA-Blob. Ne? Das ist so ein Firmware-Bestandteil, der von AMD hergestellt wird oder entwickelt wird und dann an die Boardhersteller geliefert wird, die dann daraus mit quasi mit der Oberfläche und den zusätzlichen Treibern für Netzwerkchips und so weiter dann das fertige UEFI-BIOS bauen. Und das war einfach voll, weil pro Generation halt so ein AGESA-Blob rein muss, die so typischerweise 3 bis 4 Megabyte groß sind. Ne? Und dann ist halt nach 3 bis 4 Generationen Schluss. Wobei auch noch, das ist auch noch so eine kleine Randnotiz, ne, die Ryzen-Prozessoren mit Grafik, die bisherigen, die früheren, ne, die Ryzen 3000G, ja, haben eigenes Binary als die Ryzen 3000 ohne Grafik. Ne? Das summiert sich dann relativ schnell. Und Anfang letzten Jahres hatte AMD dann anscheinend ein Einsehen. Ich weiß nicht, welchen Trick sie angewendet haben, aber dann gab es plötzlich für zumindest alle oder fast alle B350 und X370 Boards, also die Mittelklasse und die teuren Boards, BIOS-Updates von quasi allen großen Herstellern, dass man eben auch auf Ryzen Boards erster Generation dann die 5000er, die quasi letzten für ARM4 draufstecken kann.
Ja, das sind jetzt sehr viele Details, aber ich sag mal ganz grob, hattest du das Gefühl, dass dann wirklich auch die Boardhersteller mitgezogen haben? Denn oft schlägt man ja so ein bisschen auf die Hersteller ein. Die sitzen ja so ein bisschen zwischen Baum und Borke, die Boardhersteller, sowie die PC-Hersteller halt auch. Also die haben den Kontakt zum Endkunden sozusagen, aber die können ja auch manche Sachen nicht machen, wenn eben AMD oder Intel ihnen das nicht zuliefern entsprechend. Umgekehrt ist es so, jetzt hat AMD da offenbar zugeliefert, dann mussten die aber ja springen und für schon verkaufte Boards ja nochmal eine Firmware-Anpassung machen. Und haben die dann auch mitgezogen tatsächlich?
Ja, das ging relativ flott innerhalb weniger Wochen und das sind ja viele 100 Boards gewesen, ne, was sich da so summiert hat, weil das betrifft ja nicht nur 300er Boards, sondern auch manche 400er Boards. Also die haben da wirklich geliefert, die Boardhersteller.
Das ist ja mal ein gutes Zeichen, ne?
Und ich habe jetzt auch noch mal geschaut, also jetzt für ein B350 Board Test halber habe ich auch noch mal geschaut, da gab es sogar jetzt wieder vor ein paar Wochen wieder ein BIOS Update, weil da so eine Sicherheitslücke gefunden wurde. Also anscheinend, ich weiß nicht, ob die Boardhersteller das freiwillig machen oder ob da AMD im Hintergrund irgendwie Druck ausübt oder irgendwelche Incentives hat, aber das hat mich auch positiv überrascht, ne, aus jetzt Kundenperspektive.
Gut, über das BIOS, da könnten wir jetzt endlos diskutieren, was da so drin steckt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, über die unsinnigsten Features, die uns so einfallen bei Mainboards. Ich kann aber darauf verweisen, das schreibe ich dann nachher noch in die Shownotes mit rein. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch über das BIOS und das UEFI-BIOS und warum das so ist, wie es eben heute ist. Ja, jetzt würde ich gerne drauf kommen, es gibt also, obwohl der Chipsatz und der Prozessor ja eigentlich alle vorgegeben sind, kann der Boardhersteller eben noch viele eigene Akzente setzen, sage ich mal. Wir haben ja schon das BIOS angesprochen, das muss sauber unterstützt werden, diese Schlafmodi müssen funktionieren, weil die sich dann eben auf die Leistungsaufnahme auswirken. Wenn du machst ja, das werden wir ja bald verraten, du bist ja der intern gekrönte optimale PC-Bauvorschlagskönig mit über 20 Bauvorschlägen, die du schon betreut hast. Hast also viele Jahre Erfahrung. Und die funktionieren ja auch sehr gut, wie wir immer von unseren Lesern hören. Also nicht nur schraubst du PCs zusammen, sondern die halten auch noch lange. Das heißt, auf was achtest du, wenn du so ein Board auswählst für so einen optimalen PC? Also was ist dein Blick da drauf, wenn du dir so ein Board anguckst? Es gibt ja welche, das weiß ich, wir kennen uns ja nun schon lange, wo du gleich sagst, um Gottes Willen. Und andere, wo du sagst, naja, das könnte funktionieren. Also nach welchen Kriterien guckst du da drauf?
Also erstmal die Bauchgefühlsantwort ist, wie bei allen Dingen in der IT, Mainstream kaufen und keep it simple. Ne? Also Dinge, die in großen Stückzahlen produziert werden, sind in der Regel unproblematischer als irgendwelche exotischen Dinge, wo Spezialfunktionen, Spezialchips drauf sind, weil die ja dann einfach zwangsläufig weniger genutzt werden und damit auch weniger getestet sind einfach in der Praxis. Ne? Wir für unsere Bauvorschläge nutzen wir auch ganz viel Erfahrung einfach, ne? Und deshalb schauen wir einfach so, was ist das typische Angebot, was wir nehmen als zum Beispiel auch in der Regel nicht den High-End-Chipsatz, sondern schauen uns eben diese sogenannte B-Chipsätze, ne? Also B650 bei AMD oder B660 bei Intel. Das ist meist auch aus Preis-Leistungssicht einfach, das ist auch ein Faktor natürlich, das Sinnvolle, also dass man so ein Board kauft von zwischen 100, 150 Euro, Und drüber raus wird es einfach sehr schnell sehr teuer. Ne? Das ist auch so eine Rolle. Und man hat ja heute auch, das muss man auch einfach sagen, die normale 150-Euro-Klasse hat halt heute extrem viel schon drauf. Ne? 2,5 Gigabit Ethernet, WLAN ist oft schon drauf oder kostet halt vielleicht einen Zehner Aufpreis. Schnelles USB, also 10 Gigabit ist heute auch Standard, oft auch schon 20 Gigabit. Also da gucken wir halt einfach, dass die gängigen Features drauf sind. Dann natürlich Leistungsaufnahme, ganz wichtig. Das kriegen wir natürlich nur über Bordtests raus. Ne? Und das sind so grob die Merkmale.
Warum sind Billigboards so? Also warum fallen Billigboards eher raus? Also es gibt ja auch Boards. Gut, das vielleicht in der letzten Zeit haben wir ja festgestellt, dass die Einsteigerpreise auch so angezogen haben. Also früher gab es ja mal Boards teilweise mit einem veralteten Chipsatz ab 38 Euro oder sowas, sag ich jetzt mal. Mittlerweile geht es ja unter 70, 80 Euro kaum was los. Gut, da ist schon ein Teil der Antwort drin, weil für 20 Euro dann so viel wegzusparen wäre doof. Aber wir haben ja auch früher kaum Boards mit den einfachsten Chipsätzen gemacht. Was spricht dagegen?
Ja, das sind so Details. Zum Beispiel ist oft bei Billigboards, die haben halt keine Kühlkörper auf den Spannungswandlern. Das wäre jetzt bei zum Beispiel 65 Watt CPUs nicht schlimm. Leider haben sich die Prozessorhersteller in den letzten Jahren entschieden, die Performance-Schraube anzudrehen und ne, Kraft kommt von Kraftstoff. Also das ist auch bei Elektrizität so. Also wenn man Chip schnell rechnen soll, dann frisst einfach auch viel mehr Strom. Und das Problem ist dann, dass dann halt teilweise leistungsfähige High-End-Chips dann einfach drosseln oder gar nicht ihre Performance bringen, weil einfach die Spannungswandler überlastet sind, die entweder zu heiß werden oder gar nicht diese Ströme liefern können. Und zum anderen, das macht auch Intel gerne, dass sie natürlich wollen, dass man den teureren Chipsatz kauft, weil da macht man ja ein bisschen mehr Profit als Hersteller. Und Intel beschneidet diese, zum Beispiel H610 als Beispiel, ne, als Billig-Chipsatz, die Funktion teilweise doch exorbitant, dass zum Beispiel dann auch Dinge vom Prozessor beschnitten werden in Funktion, zum Beispiel, dass die nur noch 2 Displays ausgeben können, anstatt bis zu 4. Ne, die eigentlich aber gar nichts mit dem Chipsatz oder dem Prozessor zu tun haben, sondern das ist eine reine willkürliche technische Schneidung, um zu sagen, ja, dann nimm doch lieber den guten B760-Chipsatz, da hast du doch viel mehr Spaß damit.
Stimmt, manche Billigboards sieht man auch, die haben zum Beispiel nur 2 DIMM-Steckplätze auch natürlich. Das ist, weiß ich von unseren Lesern, dass sie gerne Upgrading-Möglichkeiten haben. Das ist natürlich zukunftssicherer. Man kann sich natürlich jetzt immer streiten, kaufe ich sicherheitshalber ein bisschen mehr, was ich dann nie benutze. Auf der anderen Seite, wenn man so eine Kiste baut, um sie wirklich 8 Jahre oder also 9 Jahre oder noch länger, also wir wissen ja, dass viele so lange laufen, dann ist natürlich ein bisschen Reserve schön. Gibt es das noch heutzutage? Also wir haben vorhin schon mal ein bisschen angerissen, PCI Express. ist natürlich was, was auch Zukunftssicherheit verspricht. Also man hätte gerne den schnellsten Standard, weil vielleicht will man ja in 2-3 Jahren mal eine schnellere Grafikkarte oder eine schnellere SSD da reinstecken. Ist das zum Beispiel auch ein Unterscheidungskriterium bei den Chipsätzen oder ist das, hängt das mehr am Prozessor?
Sowohl als auch. Also man kann das gar nicht so trennen. Also die Hersteller präsentieren ja eigentlich eine neue Plattform. Ne? Wenn sie zum Beispiel jetzt AMD, um es mal ein Beispiel festzumachen, mit den Ryzen 7000 hat ja AMD eine neue Plattform gebracht, AM5. Und das ist ja nicht nur, dass ein neuer Speichertyp ist, DDR5 und PCI Express 5 neu ist, eben, sondern auch eine neue Fassung und ein neuer Chipsatz. Ne? Also das ist, da kommt meistens so ein Komplettpaket. Ich bin jetzt immer so zwiegespalten, ob es jetzt immer zum Beispiel unbedingt die allerneueste PCI Express Version sein muss, weil wir sehen ja, jetzt gibt's die alle endlich nach einem Jahr nach PCI Express 5.0, da war ja Intel ein bisschen schneller als AMD, die ersten SSDs, und für Otto Normalanwender bringt das ja kaum Vorteile, ne? Und bei Grafikkarten gibt's immer noch gar keine mit PCI Express 5.0, und ich prognostiziere
also
auch
nicht
mal,
nicht für Desktop PCs, ne?
Genau, und ich prognostiziere auch mal, dass die Grafikkarten der nächsten 2 Jahre auch keine Performance-Einbußen durch PCI Express 4.0 hinnehmen werden.
Ich weiß, dass du ein Fan davon bist. Du hast es schon gesagt, keep it simple. Wir haben ja immer wieder Anfragen, ja, die Leute wollen, also manche Leute, nicht die Leute, sondern manche Leute, wollen irgendwelche Features auf dem Board. Zum Beispiel, ich will unbedingt noch eine PCI-Karte stecken. Also ich meine, das ist jetzt im Grunde seit 2004 oder sowas, seit 19 Jahren totgeweiht, aber die eine oder andere Karte läuft noch so rum. Was sind denn die Gründe, warum du so dagegen bist?
Ja, also Funktionen, die nicht im Chipsatz drin sind, müssen halt über Zusatzchips umgesetzt werden. So, und das hat halt mehrere Nachteile. Zum einen,
also PCI ist nicht mehr drin.
Nee, das schon seit, glaube ich, über 10 Jahren, ne? Schon,
also da braucht man so einen sogenannten Bridge-Chip, ne?
Wenn genau, ich das sehe. Genau. Okay. PCI Express auf PCIe. Das hat ja zum einen den Nachteil, der kostet halt auch Geld. Das nächste, der muss angebunden sein. Das verkompliziert das Board-Layout. Das bedeutet, dass halt das Board teilweise, die besteht ja aus mehreren Schichten, ne? Dann reicht halt vielleicht nicht mehr ein 6-Layer-Board, dann muss es ein 8-Layer-Board sein. Das treibt auch die Kosten nach oben. Dann ist die Leistungsaufnahme natürlich höher, weil jeder Chip zieht Strom. Und das nächste ist bei Adapter-Chips, kennt ja jeder, glaube ich. Jeder Adapter ist einfach immer eine Fehlerquelle, ne? Kann gehen, muss aber nicht, ne?
Ja, das heißt, man macht sich das Leben unnötig schwer und du rätst dazu, dann solche Spezialfunktionen vielleicht eher extern anzubinden oder sowas oder durch irgendein USB oder sonst wie Dings zu ersetzen.
Ja, oder einfach sich zu schauen, gibt es denn nicht ein PCI-Express-Äquivalent der Erweiterungskarte? Ne?
Zum Beispiel, also lieber das Geld dafür in eine neue Karte zu stecken, statt ein teures Board zu nehmen, um die alte Karte weiter zu verwenden.
Mit allen Problemen, die ich schon angesprochen habe. Ne? Also man bezahlt dann viel Geld und denkt jetzt habe ich die eierlegende Wollmilchsau und kann irgendwie meine 20 Jahre alte SCSI-Festplatte noch in meinem super tollen PCI-Express 5.0-System weiterverwenden. Und dann wundert man sich, warum es irgendwie Bluescreens gibt oder Abstürze oder, ne, oder Datenfehler. Ja. Deshalb, was ich auch eingangs, glaube ich, schon gesagt hatte, ne, Mainstream, einfach das, was sich am meisten verkauft, ist auch das, was in der Regel am unproblematischsten ist.
Klar, aber man neigt ja natürlich immer dazu, eine Reserve für irgendwas zu haben. Und gerade, wir haben ja gesagt, das ist, finde ich, auch schwer, weil dann sagt man, das Mainboard ist so wichtig. Also will man da ja gute Qualität und möglichst viele Features. Und gleichzeitig sagst du aber, keep it simple. Aber wie simple ist flexibel genug? Das ist ja genau die große Frage, ne?
Ja, na, wenn's, wir können ja noch wieder mal ein bisschen reingehen ins Detail, ne? Der Chipsatz stellt halt ganz viele Funktionen halt zur Verfügung. Das ist ja, ich sag ja immer, das ist ein PCI Express Switch mit Zusatzcontrollern drin, ne? Weil er kriegt ja die Leitung vom Prozessor und spaltet die dann nochmal oder stellt dann nochmal ganz viele weitere Leitungen zur Verfügung, wo dann eben der Netzwerkchip dran hängt oder die Erweiterungssteckplätze. Und diese Lanes können aber auch für andere Sachen wie USB oder SATA verwendet werden. Also da gibt's ja die gewisse Flexibilität, gibt's ja seitens des Chipsatzherstellers von AMD und Intel. Und die Boardhersteller nutzen das ja auch sehr aktiv. Aber alles andere, was da nochmal dran geflanscht wird an Adaptern und zum Beispiel PCI Express auf PCI Adapter, das ist halt eigentlich so per se nicht vorgesehen. Also es funktioniert und ist auch, ne, aber es ist halt einfach wieder eine potenzielle Fehlerquelle.
Auch da würdest du sagen, sozusagen, also manche Sachen würde man lieber nachrüsten oder wenn es denn sein muss, als Steckkarte oder USB-Adapter dran machen, als sie unbedingt auf dem Board gelötet haben zu wollen,
ja,
wenn man sie denn wirklich braucht.
Wenn man zum Beispiel USB-Adapter nimmt und der geht nicht, na, dann schicke ich ihn halt zurück, habe ja Rückgaberecht, ne, 30 Tage typischerweise heutzutage und probiere einfach einen anderen aus. Ne, und dann, wenn der irgendwie 10, 20 Euro kostet, selbst gar nicht schlimm, wenn er gar nicht funktioniert, dann, mein Gott, dann probiere ich halt einen anderen. Aber wenn man jetzt ein Board für wo dann eben solche Zusatzchips drauf sind, für 200 Euro oder noch mehr kaufen muss und das funktioniert dann nicht, ne? Dann wird's halt aufwendiger.
Hast du noch beim optimalen PC viele Fragen nach guten Soundchips oder ist das so langsam tot durch USB abgelöst?
Gibt's kaum noch, weil das Thema Home Theater PC einfach gestorben ist in den letzten Jahren. Deshalb gibt's immer weniger Leute, die denen analoge Audioqualität wichtig ist, jetzt vom Board her. Gibt natürlich die, sag ich mal, professionellen oder semi-professionellen Audio-Leute, die haben natürlich dann sowieso ihre eigenen DAW-Boxen und was weiß ich, was es da alles gibt, ne? Die verwenden ja sowieso andere Technik. Aber die Standard-Realtek-Chips sind's ja typischerweise, die da auf dem Board sind, liefern ja auch eine für typische PC-Lautsprecher eine okaye Qualität, ne? Es gibt natürlich dann auch noch so die High-End-Varianten, die haben dann noch so 120, 130 dB Störabstand, normal sind so 90 bis 100. Also da kann man auch noch mal ein bisschen rein investieren, aber in der Regel wird ja auch heute vieles auch digital einfach angeschlossen über HDMI oder so. Ne?
Das stimmt. Frage ich mich sowieso schon länger, warum man guten Onboard-Sound noch will, wenn man dann so ein analoges Kabel hinten an den PC ranflanscht. Da bin ich doch mit so einem USB-Adapter, da gibt's ja ziemlich gute, eigentlich besser bedient. Und viele werden mittlerweile ja sowieso Bluetooth oder sowas zum Beispiel auch noch nutzen. Eine ganz andere Frage. Du hast vorher schon erwähnt, dass auf den preiswerten Boards oft die Wandler, also die Spannungswandler für den Prozessor zum Beispiel schwächer gekühlt sind oder schwächer ausgelegt sind. Jetzt wird ja oft werben die Boardhersteller mit besonders vielen Phasen in diesem Spannungswandler. Das ist ja schwer zu verstehen. Also ich erkläre es mal kurz. Das heißt, dieser unfassbare starke Gleichstrom, der in diesem Prozessor gepulst wird, der wird einfach auf viele parallele Zweige aufgeteilt. Die machen halt aus diesen 12 Volt vom Netzteil dann 0,9 bis 1,3 Volt oder so, aber mit wahnsinnigen Strömen und deswegen muss man das aufteilen. Aber wie wichtig sind denn diese, also wie viele Phasen sind genug, um es mal so zu fragen, wie viele Phasen braucht man denn überhaupt?
Das ist schwer zu sagen, weil das hängt halt vom Prozessor ab. Ne? Also so wie, wenn man halt so einen typischen 65-Watt-Prozessor hat, ich glaube, da sind heute die standardmäßigen 6 Phasen oder so absolut okay. Ne? Wahrscheinlich für so ein Celeron würde auch ein 3-Phasen-Board reichen. Das Problem ist halt immer, das ist halt die Effizienz dieser Schaltung mit wenig Phasen ist halt im Niedriglastbereich natürlich besser als einem Board, wo man da irgendwie 18 Phasen, gibt's ja wirklich schon, hat, weil natürlich dann die Verluste höher sind.
Na, du hast ja gesagt, jeder, der draufgelötet ist, braucht natürlich ein bisschen was.
Genau. Umgekehrt ist natürlich die Effizienz bei einem 250 Watt Prozessor oder einem übertakteten Prozessor mit vielen Phasen ja besser, weil die, wenn da weniger Phasen drauf sind, dann laufen die am Anschlag, sind halt auch, werden auch sehr heiß und da sinkt ja auch wieder die, ne, also da steigt der Widerstand, ne, das ist auch wieder kontraproduktiv, ne, und deshalb ist halt zum Beispiel, deshalb scheuen wir uns eben so diese extremen Hyperboards da für 300 Euro oder die gehen ja hoch bis 1500 Euro mit 18, 16, 20 Wandlerphasen zu kaufen, weil wir ja typischerweise schon schauen, so 65 Watt Prozessor meinetwegen auch mal einen 105 Watt Prozessor reinzustecken. Weil das dann einfach wieder unseren Anspruch von sparsamen, effizienten Rechner zerstört. Ne? Weil die Boards, die fressen dann auch gern mal 40 Watt im Leerlauf und das ist nicht, wo wir hinwollen.
Das heißt also, das ist ja zum Beispiel schon mal ein Kriterium, was bei der Boardwahl rauskommt, dass man sagt, naja, okay, wenn ich jetzt der Ober-Overclocker sein möchte und so richtig aufdrehen möchte, dann ist es schon sinnvoll, ein besser ausgestattetes Board zu kaufen. Brauche ich ja auch ein dickeres Netzteil und stärkere Kühlung. Also das kommt ja dann alles noch dazu. Das ist ja, ich habe immer noch so ein bisschen das alte Verständnis von Overclocking. Also ich habe bestehende Technik günstig mir besorgt und dann kitzel ich noch ein bisschen was raus, um sozusagen dem Hersteller ein Schnippchen zu schlagen. Also ein bisschen extra Performance zu kriegen, ohne was draufzulegen. Und das beißt sich immer so ein bisschen für mich, wenn man dann sagt, dann kaufe ich mir so einen K-Prozessor, der kostet schon mehr und dann brauche ich ja noch das Overclocker-Board und dann brauche ich noch das dicke Netzteil und einen riesen Kühler. Dann habe ich also schon mal 200 Tacken mehr ausgegeben und braucht noch den ganzen Strom, der ja mittlerweile auch teuer ist, im Alltagsbetrieb. Und dann kann ich vielleicht lumpige 12% da rausholen, von denen ich nichts merke. Das finde ich so ein bisschen,
ja, bisschen das irrsinnig. Ist, das hat sich gewandelt. Früher war das ja wirklich so, ne? Also das ging ja vom Celeron 300A los.
Genau.
Zu Urzeiten. Das funktionierte bei den Phenoms und so weiter auch noch sehr gut. Oder den FXen. Das Problem bei den heutigen Prozessoren ist gar nicht das Problem, ist eigentlich ein Riesenvorteil. Sowohl Intel als auch AMD tun was sehr Gutes. Sie haben halt ihre Turbos so gut verfeinert, dass eben genau, also dass die Fähigkeiten der Silizium-Chips bezüglich Takt schon eigentlich von den verkauften Prozessoren zu, sage ich mal, 95% oder 90% ausgereizt werden. Die haben extrem gute Turbo-Modis, die dynamisch anhand der Last das Maximum an Takt ausschöpfen. Und deshalb bringt Overclocking da so nur noch wenig. Oder außer man pumpt halt so viel Energie rein, ne? Das kann man ja immer, man kann ja immer die Spannung hochdrehen, was dann halt quadratisch die Leistungsaufnahme explodieren lässt. Aber halt, wie du sagst, für irgendwelche 10% mehr Performance haut man dann da 30-40% mehr Energie rein und spürt's halt am Ende nicht, ne? Und muss sich dann noch eine Wasserkühlung für 200 Euro kaufen. Also da gebe ich dir völlig recht. Das haben eher die Hersteller für sich genutzt. Sie sagen, hier, du kannst mit dem tollen K-Prozessor kannst du das tolle Overclocking machen oder mit dem bei Ryzen die X-Prozessoren. Und die Bordhersteller sagen auch, ja, kauf doch das super tolle ROG Maximus mit 18 Wandlern. Und der Kühlhersteller sagt, ja, das ist hier der tolle Kühler für 200 Watt. Aber die verdienen natürlich da alle ganz klar mit, ne? Das ist, also das Schnäppchen, da, das kann man da nicht mehr holen.
Ein Aspekt, der, den man gerne übersieht, ist ja, oder der ein bisschen schwer zu verstehen ist, deswegen würde ich mal aufdröseln. Es ist ja für unsere Bauvorschläge auch immer ganz wichtig, dass das Mainboard und der Prozessorkühler sozusagen zusammenpassen. Und zwar nicht mechanisch, also das tun sie ja meistens. Und groß soll der Kühler ja auch sein, dann hat er viel Fläche und er kommt mit weniger Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit aus. Sondern die Drehzahlregelung des Mainboards muss zu dem Ventilator passen, der auf diesem Kühler sitzt. Wieso ist das so schwierig? Ich meine, das ist ja eigentlich jetzt schon seit fast 20 Jahren auch, gibt es diese Art der Regelung mit diesen 4-Pin-Lüftern und so? Wieso ist das den Herstellern egal oder warum ist dieser, und man kann eben auch das vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zur Erklärung, man kann den Regler ja nicht nachrüsten, sondern nur das Board kriegt das Temperatursignal, sowohl das Temperatursignal vom Prozessor, als auch hat es die Anschlüsse für den Lüfter. Das heißt, es muss der Regler des Boards machen. Es gibt zwar komische Nachrüstlösungen, aber die sind alle eigentlich im Wesentlichen doof. Oft muss man da eine Windows-Software installieren, dann geht's unter Linux nicht oder alles vertrackt. Das heißt, am besten nimmt man ein Board, was das kann. Und genau da liegt auch so ein Knackpunkt. Aber warum ist das so schwer?
Da muss ich die Bordhersteller ein bisschen in Schutz nehmen, weil das Problem ist, jeder, auch die PWM-Lüfter, also zur Erklärung, die bekommen halt immer 12 Volt und die Geschwindigkeit wird halt über ein Taktsignal übertragen zwischen 0 und 100%, um das mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Und das Problem ist, die Lüfter regeln nicht linear. Also es ist nicht so, dass der Lüfter bei 0% steht und bei 100% maximale Drehzahl hat, sondern er hat halt eine Anfangsdrehzahl, also bei guten Lüftern von 300, 400 Umin, bei schlechten sind es dann auch mal 800 bis 900, die sind dann auch relativ laut. Und so ab 20-30% steigt die Kurve meist linear an, aber wir haben auch schon ganz andere Verläufe gesehen. Und das Problem ist, das Board weiß ja nicht, welche Lüfterdrehzahlkurve der Lüfter jetzt hat. Ne? Und es gibt ja natürlich in den Boards Voreinstellungen im BIOS typischerweise, ne? Da gibt's halt das Normalprofil, dann gibt's ein Silent-Profil, dann gibt's halt ein, ja, volle Drehzahl über einen kompletten Temperaturbereich. Und man kann natürlich, was wir natürlich machen, wir tüfteln natürlich die Kurven aus anhand, weil wir mit Messequipment sehr gut ausgestattet sind, eine Schallmesskabine haben und wir testen halt verschiedene Lastszenarien und regeln halt so die Lüfter, dass sie halt eben ausreichend schnell drehen, damit halt der Prozessor nicht drosselt und auch noch ein bisschen Luft nach oben ist, ne, also für heiße Sommertage und auch die Grafikkarte nicht überhitzt, aber eben auch nicht unnötig schnell dreht, ne? Und das kann der Bordhersteller ja nicht wissen. Der weiß ja nicht, was steckt da vom Prozessor dann drin, was steckt da von der Grafikkarte drin, wie groß ist das Gehäuse, was sind da für Lüfter dran. Und deshalb muss man da, wenn man es halt sehr gut machen will, eben ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Es gibt aber bei den Bordherstellern, also bei Asus weiß ich das, auch im BIOS zwischen Tools, die diese Lüfterkurve abfahren. Also die lassen, kann man so auf Knopfdruck, fährt er quasi so 15, 15 und so weiter die ganzen Prozent PWM-Signal durch und misst dabei die Drehzahl. Und so, und daraus generieren die dann eine Lüfterkurve.
Linearisiert er sozusagen die Kurve von dem Lüfter, sodass er da besser feinfühliger steuern kann. Okay. Gut, aber es ist nach wie vor ein Experimentierfeld, weil es gerade durch die Flexibilität der Plattform halt, ja. Okay, ich würde sagen, ja, ich habe noch ein paar einfache Fragen. Zum Beispiel, stirbt SATA aus? Also die M2-SSDs, die schraubt man ja da auf dem Board fest und steckt sie da ran. Hast du das Gefühl, dass, gut, für die Festplatten brauchen wir es noch. Die, also wer eine klassische Festplatte reinsteckt. Aber noch haben die Chipsätze ja oft 4 oder 6 SATA-Ports. Wird das weniger oder stirbt es am Ende ganz, ganz aus? Oder was ist deine Prognose?
Also wir sehen das gerade aktiv bei AMD, bei den Chipsätzen, dass die Zahl der SATA-Ports sinkt. Ne? Also früher waren ja so bei Mainstream-Chipsätzen 6 Standard. Das ist inzwischen auf 4 geschrumpft. Ne? Also und ich meine jetzt nicht nur die SATA-Ports auf dem Board, sondern wirklich, es gibt nur 4 SATA-Leitungen aus dem Prozessor aus dem Chipsatz raus. Aus dem Prozessor ist es, glaube ich, komplett rausgeflogen mit den aktuellen Ryzen 7000. Da gibt's einen ganz klaren Trend, weil einfach, wer kauft noch Festplatten für normalen Desktop-PC jetzt, wie gesagt? Da ist halt einfach ganz klar die Logik der Hersteller, da stecken die Leute in den NAS rein, ne? Oder packen's in die Cloud. Die SSDs werden ja auch immer größer, ne? Also der Sweet Spot ist ja, glaube ich, inzwischen bei 2 Terabyte inzwischen. Kriegt man, glaube ich, für 100 Euro. Auch also eine schnelle M2. Und optische Laufwerke sind ja auch so gut wie tot, ne? Und deshalb sinkt da einfach, glaube ich, die Nachfrage. Auch die meisten PC-Gehäuse haben ja gar keine 3,5 und 5,25 externen Einschübe mehr.
Ach so, die Gehäuse schon nicht mehr?
Nein, das ist da schon seit 5 Jahren. Gibt's das kaum noch. Und deshalb stirbt es langsam aus, zumal ja, wie gesagt, für die M2-Slots sind ja typischerweise so, oder zumindest ein Teil davon angelegt, dass man halt sowohl eine mit PCI-Express-Interface als auch eine mit SATA-Interface reinstecken kann. Deshalb gehen die Leitungen primär dahin. Ne? Und das führt inzwischen dazu, das haben wir auch bei den Board-Tests gesehen, dass die Bordhersteller jetzt wieder diese ganzen Silicon Image und Asmedia SATA-Controller-Chips drauflöten und dann doch noch 4 oder 6 Anschlüsse drauf zu packen bei einigen Boards. Also die dachte ich eigentlich so vor 10 Jahren, okay, jetzt ist es durch damit, ne? Aber die haben jetzt noch mal so ein kleines Comeback, aber ich denke mal, das wird so ähnlich wie PCI gehen. Also das wird noch Jahre brauchen, ne? Aber so mittelfristig wird SATA einfach verschwinden. Ne?
Okay, interessante Antwort. Und Mini-ITX, also es gibt ja so die Platinenformate, ne? Also ATX ist ja sozusagen der Standard und dieses Full-Size-ATX, das haben wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr in Bauvorschlägen eingesetzt, sondern meistens dieses Micro-ATX, ne? Ist ein bisschen kompakteres Platinenformat. Es passt ja auch eine Grafikkarte drauf und sonst steckt man ja kaum was rein noch als Erweiterungskarte heutzutage. Gut, für Server gibt's noch Extended ATX und sowas, aber darum geht's hier mehr um die Desktop-PCs. Dann war ja lange Zeit dieses Mini-ITX ganz beliebt, also dieses, glaube 17x17 Zentimeter. Aber seit es diese fertigen Mini-PCs mit Mobilprozessoren gibt, die sind ja viel, viel kleiner als Mini-ITX, scheint mir da so ein bisschen das Wasser abgegraben zu sein. Was ist dein Eindruck? Bleibt das noch Mini-ITX eine Weile oder? Es ist ja flexibler, du kannst einen Desktop-Prozessor drauf machen. Und sogar eine Grafikkarte stecken, ne?
Bei Mini-ITX gab es ja mal, also zumindest als ich bei CT angefangen habe, so vor 15, 16 Jahren, 2 verschiedene Trends. Es gab einmal die Leute, die Home-Theater-PC haben. PC haben wollen, also sag ich mal ein relativ leistungsfähiges Mini-ITX-Board mit am besten WLAN drauf, ne, und doch Steckplatz für eine Grafikkarte. Und dann gab es ja diese billig Mini-ITX-Board mit diesen Kabini und Atom-Prozessoren drauf gelötet, die ja komplett
ausgestorben sind. Wo gleich der Prozessor drauf war. Ne?
Genau, die sind durch die natürlich die billigen oder sind durch die Mini-PCs ersetzt worden. Und bei Mini-ITX gab es immer noch die Nische der dieser Gaming Cubes, nenne ich mal, wo man halt eine relativ leistungsstarke Grafik hatte in einem halbwegs kompakten Gehäuse. Also das ist jetzt nicht mit Nook und Co. zu vergleichen, ne, weil so eine große GeForce und Radeon-Grafikkarte, die sind ja auch 20, 25, 30
Zentimeter lang. Die sind ja so groß wie zwei Nooks schon, alleine genau. Die Grafikkarte.
Ne, eben, deshalb sind die Gehäuse auch natürlich sehr groß, weil da muss natürlich auch ein dickes ATX-Netzteil rein mit 500, 600 Watt. Also die gibt's noch, aber die sterben auch aus, habe ich so das Gefühl, weil das Problem ist, diese Boards sind sehr teuer. Weil diese PCI Express DDR5 brauchen halt sehr viele Leitungen und müssen auch elektrisch halt gut abgeschirmt sein. Deshalb brauchen diese Boards extrem viele Lagen. Also da sind, glaube ich, 8 Layerboards Standard bei Mini-ITX inzwischen. Teilweise 10 oder 12 habe ich auch schon gesehen. Und das verteuert die Boards sehr stark. Zumal auch diese, um diese ganzen Komponenten unterzubringen, die Spannungswand allein, da gibt's inzwischen schon, zum Beispiel Asus macht das, die packen die Spannungswand auf so kleine Kärtchen, die quasi draufgelötet sind.
Oh, echt? Die kommen zurück? Ja. Die gab's doch ganz früher, die VRMs. Also deswegen genau. Heißt es ja VRM für Voltage Regulator Module. Und die, stimmt. Obwohl, du hast recht, ich habe auch schon mal eins gesehen, ja.
Ja, also cool. Solche müssen halt Tricks anwenden, weil einfach der Platz so begrenzt sind und aber die Stromstärken sind so hoch und die Leitungssignale, Ansprüche sind halt massiv gestiegen durch die PCI Express 5.0. Und deshalb sind diese Boards halt sehr teuer. Also da steht meistens eine 2 inzwischen vorne beim Preis, bei den besseren. Und da muss man halt schauen. Ne? Deshalb glaube ich, dass das so ein bisschen zurückgeht, weil einfach die Mini-PCs, ne, so Nook, da ist WLAN einfach dabei. Ne? Da muss ich nichts, geht einfach.
Na klar. Und aber auch diese, es gibt ja auch fertige, es gibt ja von Intel gerade so eine Nook-Baureihe, auch diese Nook Extreme mit Grafikkarte, die sind ja auch idiotisch teuer. Also wenn man jetzt wirklich nur spielen will, ist man ja mit einem Standard ATX oder Micro-ATX-System deutlich besser bedient, als wenn man so einen Ultrakompakten nimmt, der dann unter Volllast, weil er die Hitze nicht los wird, auch noch aufdreht wie geisteskrank. Also insofern, das scheint mir auch eine extreme Nische zu sein. Okay, interessante Aussage.
Bei ATX wollte ich noch sagen, Full-Size ATX ist quasi die Gegenbewegung, weil ja immer mehr Funktionen integriert sind in Chipsatz und Prozessor, braucht man ja immer weniger Erweiterungskarten. Ne? Also früher hatte man ja eine Netzwerkkarte, eine Soundkarte,
Grafikkarte sowieso.
Eine IDE-Controller-Karte noch zusätzlich drin, weil die Ports nicht ausgereicht haben. Das fällt ja alles weg, ne? Weil die Boards haben heute teilweise 10 USB-Anschlüsse hinten dran und was will man dann da überhaupt noch reinstecken? Und SLI ist ja auch tot bei Grafikkarten, also dieses
Pack aus. Diese tollen Karten, die Lutz jetzt getestet hat, mit 4 M2 SSDs auf einem Träger oder sowas.
Genau, das ist ja aber auch, wer braucht das jetzt im Desktop, ne? Also,
klar,
ist es klar, gibt Profi-Anwendungen, da will ich überhaupt nicht drüber diskutieren, aber im Regelfall, beim Desktop muss ich sagen, eine 2 Terabyte SSD und dann meinetwegen noch irgendwie so eine, wenn man jetzt sehr viel braucht, 6 oder 8 Terabyte Festplatte dran, wenn man ganz viel Platz wirklich braucht. Aber was will man denn dann noch auf diese ganzen Erweiterungsslots draufpacken?
Klar. Interessant ist, das hast du noch erwähnt, es gibt ja jetzt Boards mit Anschlüssen hinten. Was ist denn das für ein Irrsinn, bitteschön?
Ich glaube, da haben sich die Hersteller wieder was ausgedacht, um ihre, gerade läuft es ja beim PC-Markt nicht ganz so rosig, ne? Dass sie irgendwie wieder einen neuen Dreh gefunden haben, um Leuten Produkte zu verkaufen. Und zwar ist das, also einen offiziellen Namen gibt es da nicht so richtig. Ich habe die Bezeichnung DIY Ape gefunden, also Do It Yourself, wofür das APE steht, weiß ich nicht genau.
Ich dachte für die Bitcoin-Affen, nee, für die NFT-Affen.
Ich weiß nicht, ob das eine Assoziation ist. Und es geht darum, wenn man sich so ein Board anschaut, also jetzt ein normales Board, für die Zuhörer mal ein bisschen erklären, hat man ja auf der Oberseite typischerweise alle Komponenten, die Fassung und alle Anschlüsse für den Strom zum Beispiel. Ne?
Klar.
Also für ATX 24-polig, einen ATX-Stromstecker, den ATX 12-Volt-Stecker für die CPU, und SATA und so weiter. Und bei diesem DIY APE, das machen, haben zumindest die meisten taiwanischen Boardhersteller, die kommen ja alle von dort angekündigt, also Asus, Gigabyte, MSI, Biostar, ich hoffe, ich habe jetzt ASRock, ne? Das sind so die 5 großen. Und die packen die Stromanschlüsse und SATA-Anschlüsse, alles was Kabel zu tun hat, mit Kabeln zu tun hat, ne? Die Anschlüsse für hier Reset-Taster und Powerschalter und Front-USB, das packen die alles auf die Rückseite.
Also auf die Unterseite der Platine
sozusagen. Auf die Unterseite. Und das erfordert natürlich dann auch passende Mainboards, passende Gehäuse, weil das ja gegen
die ATX-Spezifikation
verstößt.
Ja,
ne?
Ja.
Damit dann die Anschlüsse auch von hinten. Und der einzige Grund ist der, dass wenn man dann ein schickes Gehäuse mit einer Glasseitenwand hat, dass man dann halt in den Rechner reinguckt und quasi kein einziges Kabel sieht.
Ne? Aha. Aha, und das ist also, wenn man
sein Board anguckt. Das ist der Hintergrund dahinter. Also das hat keinerlei Vorteile vom Zusammenbau großartig oder irgendwelche funktionellen oder Geschwindigkeitsvorteile. Das ist allein aus optischen Gründen. Und ich finde
es halt sehr spannend. Also Case-Modding kommt wieder zurück sozusagen. Genau.
Ich finde es halt nur spannend, weil damit trauen sie sich ja, die Spezifikation zu verletzen, ganz klar. Ne? Es ist ja dann, also eigentlich dürften sie da nicht mehr Micro-ATX oder ATX oder irgendwas draufschreiben, aus meiner Sicht. Ist zwar in den Abmessungen, aber da gibt's ja, das habe ich ja auch noch mal extra nachgeguckt, da gibt's auf ein Zehntel Millimeter genaue Vorschriften, in welchem Bereich was wie hoch sein darf. Und auf der Rückseite darf eigentlich so gut wie gar nichts sein.
Ne? Na klar, es passt ja auch nicht ins Gehäuse, ist ja klar, ist ja Quatsch, genau. Okay, da sind wir ja schon fast bei den sinnlosesten Funktionen, die man je erfunden hat. Ich habe aber noch eine Frage vorher. Wir haben vor 2 Jahren mal, glaube ich, war es, über ATX 12 Volt Only berichtet. Hatten wir sogar mal ein Testkit, glaube ich, da. Also der Hintergrund ist ja, es gibt ja PCs von sehr großen Serienherstellern, die große Stückzahlen machen, die also für die es sich lohnt, an verschiedenen Stellen zu sparen, indem sie nicht auf Standardteile setzen. Und schon lange gibt es Boards, gab es, glaube ich, auch mal einen Aldi-PC. Der hatte ein reines 12-Volt-Netzteil. Das heißt, da braucht man, das speist man das Board nur mit 12 Volt und nicht auch mit zum Beispiel 5 Volt und 3,3 Volt. Und das Board selber erzeugt dann diese Spannung. Und dann kann man ein bisschen, also zum einen spart man Drähte und Komponenten. Man kann das Ganze aber auch ein bisschen effizienter machen. Das war ja so ein bisschen der Anschub bei diesem ATX 12 Volt Only, das sozusagen wiederum zu standardisieren, so dass man, kommt das noch oder ist das eingeschlafen? Hat das auch, haben die Mini-PCs das auch aufgefressen oder,
Also ich bin Meinung? Auch überrascht, zumal das ja von Intel kam und eigentlich Intel ist ja immer, was diese ganzen Mainboard-Formate und Schnittstellen betrifft, ne, immer Vorreiter, ne. PCI Express ist ja, glaube ich, war Intel ein großer Treiber im USB-Implementers-Forum, ist Intel stark vertreten, ich glaube, ATX und diese ganzen Standards kümmern sich, glaube ich, quasi fast alleine drum, deshalb dachte ich eigentlich, es war klar, dass das erstmal primär wahrscheinlich in solchen, ne, Komplettsystemen kommt, da macht's ja auch den meisten Sinn, weil die PC-Hersteller ja genau wissen, was sie an Komponenten einbauen und können ja dann auch darauf passend das Netzteil auslegen, ist aber seitdem gar nichts mehr gekommen und ich habe so ein bisschen einfach das Bauchgefühl, wie du auch schon in der Frage angedeutet hast, dass, glaube ich, im Business-Umfeld, wo Business-PCs gekauft werden, einfach die Mini-PCs, die ja sehr sparsam sind, einfach diesen Markt abgegraben haben, dass es einfach kaum noch Unternehmen gibt, die für normalen, klassischen Textverarbeitungs-Office-PC noch das ein ATX-System kaufen, sondern eben sagen, wir nehmen NUC oder diese 1-Liter-PCs, die es ja von Lenovo, HP und Dell und so weiter gibt. Deshalb glaube ich da, dass das so ein bisschen gefloppt ist.
Okay. Ja, jetzt sind wir bei der Bonusfrage. Was ist deiner Meinung nach die unnötigste Funktion, die dir so untergekommen ist?
Also ich kann einfach mal aufzählen. Also zum Beispiel gibt es ja Mainboards, die ein riesengroßes OLED-Display auf dem Board drauf haben, was dann das Logo des Herstellers zeigt oder die Temperatur der CPU, was auch nur Sinn macht, wenn man ein Gehäuse mit Glasfenster hat. Wobei ich mir immer denke, guckt da jetzt jemand rein und meine CPU hat jetzt 65 Grad, was halt einfach teuer ist. Dann gibt's diese ganzen, gibt's ja Anschlüsse, um Spannung direkt an Bord messen zu können für Overclocker oder irgendwelche Stickstoff-Spezialmodi, um mit bei flüssigem Stickstoff, damit dann dieses Cold-Boot-Phänomen umgangen wird. Es gab mal eine Zeit lang, es war so vor 5-6 Jahren in Android-Apps und iOS-Apps, wo man den Rechner quasi remote über das Smartphone übertakten konnte. Also da musste man nicht die Übertaktungssoftware aufrufen, sondern konnte das parallel am Smartphone machen. Ja, das Problem ist halt, wie so oft, zum Thema Keep It Simple, ne, das ist ja dann irgendein Hardware-Chip, der, wo dann irgendeine Software läuft, am besten mit Windows-Hintergrunddienst mit Admin-Rechten. Und wir wissen ja alle, dass das Thema Sicherheit bei solchen RGB-Steuerungssoftware, Übertaktungssoftware.
RGB hast du noch gar nicht erwähnt. Also, das ist ja für dich also schon selbstverständlich. Ist vielleicht manchen Zuhörern gar nicht klar, dass moderne Mainboards RGB, also rot-grün-blau LED-Streifen ansteuern können, die dann im Rhythmus von irgendwas mitblinken, wo es ganze Pseudostandards entwickelt wurden, dass man RGB-LEDs in dem Gehäuse dann mit der gleichen Farbe einstellen kann, wie das die Gaming-Tastatur, die Gaming-Maus und den Lüfter auf dem Prozessor und so weiter, die dann alle leuchten.
Richtig, und da stecken halt viele Sicherheitslücken drin. Also da haben Sicherheitsforscher auch schon sich dran abgearbeitet. Und da gab es halt zum Beispiel einen taiwanischen Hersteller, dem das von dem Sicherheitsforscher bekannt gemacht wurde. Und der hat dann gesagt, ja, wir sind Hardwarehersteller und kein Softwarehersteller. Wir fixen das einfach nicht. Ne? Und das ist halt eine hardwarenahe Funktion, ne, die mit Adminrechten als Hintergrunddienst läuft, wo man quasi dann irgendwelche systemweiten Rechte erlangen kann über diese Lücke. Ne? Und da denke ich mir dann immer, das kann es ja dann irgendwo nicht sein. Oder zumindest auch was wir halt schade finden. Das geht aber auch eher so an die Richtung Adresse AMD Intel. Bei AMD ist es so, der Chipsatzenergiebedarf, ne? Der führt halt zu dieser hohen Idle-Leistungsaufnahme. Vor allem der Ryzen 7000, das finden wir einfach schade, ist ein Rückschritt. Und bei Intel einfach dieses, wir bringen jetzt 320 Watt Prozessoren, was einfach dazu führt, bei AMD halt 230 Watt Prozessoren, dass halt eben die Bordhersteller auch gezwungen sind, einfach da solche dicken Spannungswandler drauf zu packen, was einfach Geld kostet, die Plattform teuer macht und unnötig Strom verheizt. Ne?
Also auch ein Signal, was irgendwie aus der Zeit gefallen ist, wenn aller Welt über Ressourcenschonung spricht. Denn ansonsten ist es ja so, wie wir beim optimalen PC ja auch sehen, die viele Jahre halten, eigentlich ist das ja eine gute Obsoleszenzversicherung, wenn man eben selber sich selbst auch ermächtigt, die Sachen selber zu reparieren und weiß, was da drin steckt und auch weiß, was man dann selber möchte und das dann entsprechend anzupassen, statt eben die ganze Kiste neu kaufen zu müssen. Aber wenn dann natürlich wenn das Board schon dreimal so schwer ist wie der Mini-PC, dann kippt es ja auch allmählich mit der ökologischen Frage. Dann kann man ja auch zwei Mini-PCs dafür kaufen, vom Materialmenge her. Ne?
Ja, auch die Boardherstellung ist ja nicht so sauber, ne? Was da an Chemie gebraucht wird, das ist halt, ist halt eigentlich immer sinnvoll, natürlich einen PC so lange zu nutzen, wie es geht.
Gutes Schlusswort, Christian. Ich danke dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch mit vielen Sachen, wo ich auch in der aktuellen Technik gar nicht immer mehr so drin bin. Und ich danke vor allem Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wir beide freuen uns sehr über Feedback per Mail, am besten an bit-rauschen@ct.de. Und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heise.de/podcasts, logischerweise. Ähnliche Themen wie wir bespricht ja gerne zum Beispiel der CT Uplink und unser Kollege Keno ist ja bei CT 3003 bei YouTube sehr aktiv. Und ganz zum Schluss, vielen Dank auch an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Bitrauschen.